Wir feiern heute Auferstehung und ja, wäre Jesus im Grab geblieben, wären wir heute nicht hier. Aber er ist auferstanden und deshalb sind wir hier. Wir dienen einem lebendigen Gott, keinen toten Gott. Ein Gott, der lebt und den wir erleben in unserem Leben. Letztes Mal, es ist schon ein Weilchen her, haben wir uns mit dem Begräbnis Jesu auseinandergesetzt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Schon lange her, ja. Wir haben gesehen, dass zwei Männer, zwei reiche Männer, zwei einflussreiche Männer, nämlich Josef aus Arimathea und Nikodemus, sich um den Leib zu kümmerten, indem sie ihn vom Kreuz abnahmen. Sie haben Balsam gekauft, Gewürze und haben Jesus einbalsamiert und dann in ein Leinentuch eingewickelt. Danach haben sie den Leib Jesu, den Körper Jesu in ein Grab getragen, das Josef in den Felsen reinhauen ließ. Es war eigentlich, so dachte man, für Josef bestimmt. Aber Christus kam rein und so musste es auch genau kommen. Vor Erschaffung der Welt war es bereits vorherbestimmt, dass Jesus genau in dieses Grab geht. In Jesaja 53, 9 lesen wir, und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Eigentlich plante man Jesus wie einen Verbrecher zu entsorgen. Bei den Gottlosen. Aber Gott schritt ein, er verhinderte es und gab ihm ein Grab bei einem Reichen. Und das hat er schon Jahrhunderte vorher vorausprophezeit. Das Grab von Josef aus Arimathea, damit sich die Schrift erfüllte. Für die beiden Männer musste alles ziemlich schnell gehen, da es bald Abend wurde und der Sabbat anfing. Und wir wissen, am Sabbat durfte man nicht arbeiten. Und so nahmen sie den Leib Jesu, balsamierten ihn ein und wickelten ihn ein und brachten ihn schnell in das Grab. Es war hektisch. Sie brachten ihn in das offene Grab und dann rollten sie den Stein zu und gingen davon. Später erfahren natürlich die Pharisäer, die jüdischen Führer davon, dass Jesus dort begraben wurde. Und man sagte gleich den römischen Soldaten, dass sie ihn dort bewachen sollen. Dort sollen Soldaten aufgestellt werden und das Grab bewachen, damit keiner den Leib Jesu klaut. Denn wenn man ihn klaut und man dann behauptet, er ist auferstanden, dann hat man noch ein größeres Problem als davor. Dann geht das Ganze weiter. Und das wollten die Pharisäer und der Hohe Rat und die Priester, die wollten das nicht. Die wollten es nicht. Und so stellten sie römische Wachen auf. Hier sind wir auch das letzte Mal stehen geblieben, vor ein paar Monaten. Nun, das Grab Jesu, es war bewacht, es war versiegelt, es war Sabbat, also der Samstag. Alles war soweit noch für die Juden, für die jüdischen Führer unter Kontrolle. Aber nicht mehr lange. Lasst uns gemeinsam Johannes 20 aufschlagen. Johannes Kapitel 20, die Verse 1 bis 18. Johannes 20, Verse 1 bis 18. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil alle vier Evangelien, Markus, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, von der Auferstehung reden und jeder beleuchtet eine andere Sicht, jeder beleuchtet etwas anderes und ich kann diese ganzen Details nicht nennen. Es ist zu viel. Ihr kommt am Ende nur durcheinander. Deswegen dachte ich, wir bleiben bei Johannes und selbst da werde ich nicht alles nennen, alle Details. Aber wir wollen uns heute vor allem auch auf eine Person konzentrieren in diesem Text, Maria Magdalena, hier in diesem Auferstehungstext. Also wir wollen sie uns auch genauer anschauen. Aber zuerst lesen wir. Johannes 20, Abvers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam als erster zu der Gruft. Und sich vornüberbückend sieht er die Leinentücher liegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt auch Simon Petrus ihm folgend und ging in die Gruft hinein und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem Platz. Dann ging nun auch der andere Jünger hinein, der als erster zu der Gruft gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu dem Haupt und einen zu den Füßen, da wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sagen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria! Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabboni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt hat. Nun, hier steht sehr viel drin und wie schon vorher gesagt, ich werde auf einiges hier nicht eingehen, aber wir wollen uns heute auf diese Person konzentrieren, Maria Magdalena. Nun, kurz, was passierte, bevor Maria zum Grab kam? Was zuallererst passierte, das war, dass am dritten Tag, also an diesem Auferstehungstag, ein großes Erdbeben stattfand. Die Erde bebte. Warum? Einfach so? Nein, weil ein Engel des Herrn vom Himmel kam. Mit dieser Wucht kam er runter und die ganze Erde bebte. Die Ankunft eines Engels. Und als diese römischen Soldaten ihn sehen, fallen sie tot um. Sie sind wie ohnmächtig. Sie ertragen diesen Anblick nicht. Was macht der Engel? Der Engel setzt sich auf diesen Stein und dann rollt er ihn weg. und das Grab ist offen. Später sehen wir dann, dass sich eine Gruppe von Frauen früh morgens, als es noch dunkel war, auf dem Weg machte, um zum Grab Jesu zu gehen. Sie hatten auch schon verschiedene Sachen eingekauft, Gewürze und Salben, um Jesus' Körper einzubalsamieren. Warum? Weil am Tag der Kreuzigung war keine Zeit mehr. Es musste alles schnell gehen, der Sabbat fing bald an. Und so kamen sie nicht dazu. Und sie wollten ihn fertig einbalsamieren. Unter diesen Frauen waren Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, Salome, Johanna und weitere. Also man geht davon aus, dass es mindestens 5 Frauen waren oder mehr. Die begaben sich zum Grab. Eine davon, Maria Magdalena, lief voraus und kam schon als Erste an das Grab, als es noch dunkel und finster war. Bei den anderen Frauen lesen wir, sie kamen an und die Sonne ging schon auf. Sie war da, als es noch dunkel war. Ja? So lesen wir am Vers 1, am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Er war weg. Warum? Weil der Engel bereits da war und den Stein weggerollt hat. Als sie an diesem Grab ankam, stellte sie was fest? Mit den Sätzen, der Stein ist weggerollt und das Grab ist leer. Da ist keiner mehr. Und sie ist schockiert. Wisst ihr, das Herz von Maria war schon davor sehr gebrochen. Warum? Weil sie mit ansehen musste, wie Jesus, ihr Herr, gekreuzigt wurde. Und jetzt dachte sie, jetzt haben wir doch Gewürze gekauft, Salben gekauft und wir wollen Jesus einbalsamieren und ihm die letzte Ehre geben, uns verabschieden. Und es geht nicht. Er ist weg. Das Grab ist leer. Muss ich vorstellen, wie sie sich gefühlt hat. Und kein Abschied nehmen, das Herz war zerbrochen. In Verse 2 bis 10 lesen wir dann, dass Maria zu den Aposteln lief, zu Petrus und Johannes und erzählte, dass man den Leib, den Körper Jesu, geklaut hat, gestohlen hat, weggebracht hat. Und die beiden Apostel rannten dann hin zum Grab und tatsächlich, der Stein war weggerollt, das Grab war leer. Und sie wunderten sich und waren voll Erstaunen. Maria rannte später den 2 Aposteln hinterher und blieb auch am Grab. Und schaut mal her, ich lese jetzt hier ab Vers 11 weiter. Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Maria hat bitterlich geweint. Warum? Warum? Weil sie ihren Herrn liebt. Sie hat ihn von ganzem Herzen so sehr geliebt und jetzt hatte sie nichts mehr. Und so heißt es, als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht 2 Engel in weißen Kleidern sitzen, eine zu dem Haupt und eine zu den Füßen da, wo der Leib zu Jesu gelegen ist. Und diese sagen zu ihr, Frau, warum weinst du? Weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich werde ihn holen. Geschwister, wenn wir uns das Leben von Maria Magdalena kurz anschauen. Passt mal auf. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 8, die ersten Verse, dass etliche von den Frauen bei Jesus waren mit bösen Geistern und Krankheiten. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Also Maria hatte die Begegnung mit Jesus und sie hatte 7 Dämonen in sich. Und Jesus kam zu ihr und heilte sie. Und seitdem folgte sie Jesus nach, überall, wohin er ging. Sie war immer mit ihm dabei, sie erlebte die Wunder, sie erlebte die Heilungen, sie erlebte die Vollmacht, in der er predigte, sie erlebte seine Liebe, sie erlebte seinen Dienst, sie erlebte diesen Eifer, den er hatte, aber sie erlebte auch was? Seine Kreuzigung. Es heißt in Matthäus, es waren aber dort viele Frauen, die von Ferne zusahen, welche Jesus von Galiläa her gefolgt waren und ihm gedient hatten. Da war Maria Magdalena drunter. Unter ihnen Maria Magdalena und sie sahen die Kreuzigung. Sie hat gesehen, wie Jesus ihr so viel Hoffnung gab. Und jetzt sieht sie, wie er ausgepeitscht wird, wie er geschlagen wird und wie er am Kreuz festgenagelt wird. Alle anderen Apostel sind weggelaufen. Im Garten Gethsemane alle weg. Wer blieb am Kreuz? Johannes war der eine Apostel, der noch am Kreuz blieb. Und die Frauen. Maria Magdalena war dabei. Sie war auch die Erste, die am Grab stand. Und sich dann wunderte, weil das Grab leer war. Und sie hat bitterlich geweint. Wir haben es gerade gelesen, ja, zweimal wird sie gefragt, warum weinst du? Warum weinst du? Und sie sagt immer, sie haben meinen Herrn weggenommen. Sie haben ihn gestohlen. Ich will ihn wiederholen. Warum macht sie sowas? Warum sagt sie sowas? Geschwister, Maria Magdalena war auch nicht klar, dass Jesus auferstehen wird. Ihr war es nicht klar. Ihre Augen, kann man sagen, waren noch zugedeckt. Sie erkannte die Schriften noch nicht. Aber eins kann ich euch zu 100% sagen, Schwestern, das hat mir Gott so wichtig gemacht, so wichtig und so kostbar. Es hört sich vielleicht für euch ganz einfach an, aber Maria liebte ihren Herrn. Geschwister, das ist die Essenz, das ist das, worauf es ankommt, die Liebe zum Herrn Jesus. Wie heißt das größte Gebot? Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Paulus sagt es ganz extrem und sagt, wenn jemand den Herrn Jesus nicht liebt, der sei verflucht. Geschwister, ich möchte, dass wir an Maria Magdalena ein Beispiel nehmen, dass wir uns sie angucken. Wisst ihr, wir als Christen, als Gläubige, wir stehen in der Gefahr jederzeit, das merke ich auch bei mir, und prüft euch selbst darin, prüft euch selbst, dass wir viele Dinge lieben. Wir lieben sehr viele Dinge, aber wir lieben den Herrn nicht. Und es können ganz heilige Dinge sein, ganz gute Dinge. Ich kann es lieben, mit anderen über die Bibel zu reden und ich liebe den Herrn nicht. Ich kann es lieben, meine Predigten vorzubereiten und ich liebe Jesus nicht. Ich kann es lieben, sogar über Jesus zu reden und ich liebe ihn nicht. Ich liebe es, die Bibel zu lesen, ich liebe meine Theologie, ich liebe gute Werke zu tun, ich kann das alles lieben. Und doch nicht den Herrn. Versteht mich richtig, diese Dinge, die ich gerade genannt habe, die sind gut. Aber warum mache ich sie? Treibt mich die Liebe zum Herrn, die Liebe zur Person, nicht zur Sache. bringt es mir? Manchmal glaube ich, dass Jesus dann da steht und ich liebe und ich bin in meinem Eifer und diese Liebe geht kurz vor ihn und dann knapp an ihm vorbei, weil ich Dinge liebe, Sachen liebe, aber nicht ihn. Warum predige ich heute? Warum predige ich heute? Liebe ich meine Predigt? Liebe ich dann, weil ich so wortgewandt bin und ihr beeindruckt seid? Nein, ich liebe es, weil wir durch die Lehre, durch die Predigt zur Person kommen. Wir müssen zur Person. Und wenn wir ihn sehen, dann lieben wir ihn. Versteht ihr mich? Wisst ihr, mich hat das so ein bisschen an die Gemeinde, schlagt vielleicht mit mir kurz auf, Offenbarung, an die Gemeinde in Ephesus erinnert. Offenbarung 2. Offenbarung 2. Ich lese das ganz kurz vor. Offenbarung 2, 1 bis 6. Guckt mal. Dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe, dieses sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Guckt mal auf den Text. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und weiß, dass du Böses nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden, und du hast ausharren und hast getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Was für ein Bild, was für eine Gemeinde, nicht wahr? Alles ausharren, mühen, Arbeit, Werke, ja. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Du hast doch schon Werke getan. Buße und tue die ersten. Was ist damit gemeint? Werke, die entstehen aus Liebe zum Herrn. Wenn ich das hier lese über die Gemeinde, wisst ihr, was das ist? So, das ist eine Gemeinde, die funktioniert. Aber das ist keine Gemeinde, die lebt. Alles läuft wunderbar. Alles ist organisiert. Jeder dient. Predigten vom Feinsten. Kinderstunde wird geleitet vom Feinsten. Wir singen schöne Lieder. Und doch kann es sein, dass wir das alles machen. Und doch nicht den Herrn lieben. Wir sind evangelistisch, wir gehen raus. Und doch kann es sein, dass wir nicht den Herrn lieben. Und wisst ihr, das ist dieses äußerlich, sieht alles gut aus. Ich kann nicht in dein Herz schauen, kann ich nicht. Kannst auch nicht in mein schauen. Aber Gott weiß, warum du tust, was du tust. Er kennt deine Motivation. Er weiß es. Er fragt dich, liebst du mich? Machst du das alles, weil du mich liebst? Geschwister, wenn die Liebe nicht da ist zum Herrn, es ist alles umsonst. Dann sind wir ein Verein, eine Organisation. Wenn die erste Liebe verlassen ist, es ist alles umsonst. Es ist wirklich umsonst. 1. Korinther 13, hört mal, wenn ich in Sprachen rede der Menschen und der Engel, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz, eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so saß ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte, ich gebe, und meinen Leib hingebe, aufopferungsbereit, und keine Liebe hätte, es wäre nichts. Es wäre nichts. Bruder, Schwester, der du hier sitzt, wie ist es bei dir? Schau mal in dich hinein, prüf dich mal. Ich kann es nicht. Prüf du dich. In der Öffentlichkeit vor allem können wir ein wunderbares Bild abgeben. Ich kann eifrig dienen und predigen und was ich alles genannt habe. Aber ich Wer kann in dein Herz hineinschauen? Warum machst du das? Ich hoffe nicht, dass Jesus zu dir sagen muss, du hast Werke, aber du hast die erste Liebe verlassen. Wisst ihr, woran man erkennt, ob man Jesus liebt, ob man ihn liebt?